Jetzt begrüße ich einen sehr sympathischen Schauspieler und Schriftsteller hier bei mir, Joachim Meyerhoff. Sein neues Buch, Man kann auch in die Höhe fallen, ist gerade rausgekommen. Wir stellen es heute Abend hier im großen Sendesaal im Haus des Rundfunks als Deutschlandpremiere bei der schönen Lesung von Radio 1 und Radio 3 vor. Und ich freue mich, dass Sie jetzt die Zeit haben, hier zu sein. Herzlich willkommen, Herr Meyerhoff.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Es ist der sechste Band einer autobiografisch geprägten Buchreihe. Ja. Sie erzählen immer wieder über ihr Leben und jetzt auch. Und jetzt würde ich zuerst gerne mal wissen, der Titel, man kann auch in die Höhe fallen. Ich habe schon gerade gesagt, ich lese immer Hölle, aber das hat nur mit dem H zu tun. Es ist ein Zitat von Hölderlin. Was hat es damit auf sich?
Das geht ja noch weiter. Also der Buchtitel ist, man kann auch in die Höhe fallen. Bei Hölderlin geht es weiter mit so wie in die Tiefe. Und für mich ist aber dieser Titel so genau passend für das Sujet, worum es in dem Buch geht, nämlich um meine Mutter. Ja, und die über einen langen Weg ihres Lebens eigentlich immer glücklicher wurde. Und das ist ja wirklich eigentlich eine sehr seltene und besondere Reise, die sie da gemacht hat. Und sie hat irgendwann zu mir gesagt, jetzt mit Mitte 80, ich bin eigentlich so glücklich wie noch nie. Und daher finde ich dieses in die Höhe fallen passt da gut.
Daher kommt es. Also es bezieht sich gar nicht auf sie selbst, sondern auf ihre Mutter.
Na, es bezieht sich insofern auf mich selbst, dass ich es für mich auch hoffe. Ja, ich hoffe auch, dass man innerhalb eines Lebens doch einen Aufschwung für sich hat und nicht so dieses, das ist jetzt der Lebensmittelpunkt, das ist der Zenit, das ist der Höhepunkt, ab jetzt geht's ab. Wert, so, sondern dass man doch für sich so eine Entwicklung nach oben vielleicht wenigstens als Utopie mit sich trägt.
Ja, auf jeden Fall. Also Ihre Mutter ist auf jeden Fall bemerkenswert, so wie ich sie hier kennenlerne. Ich kenne sie ja nicht wirklich, aber in dem Buch lernt man sie gut kennen. Ist eine rüstige 86-Jährige.
Wobei jetzt, wo Sie das Wort rüstig sagen, gleich auf der ersten Seite wird sich gegen dieses Wort rüstig verwehrt. Genau. Denn meine Mutter findet dieses Wort, dann denkt sie immer, sie ist eine Rentnerin, eine rüstige Rentnerin und das klingt für sie nach Ritterrüstung. Also sie findet sich selber sehr viel eleganter als rüstig.
Okay, wie kann man es eleganter ausdrücken? Eine energievolle.
Ja, energievoll ist gut, lebensbejahend.
Eine lebensbejahende Frau.
Ja.
Und die auch gerne Whisky trinkt, in der Ostsee schwimmen geht.
Unbedingt.
Keine Angst vor Quallen hat.
Nein.
Und auch ihren Sohn, der sie besucht nach einer Krise, geht der Sohn aufs Land. Jetzt rede ich immer von dem Sohn, der sitzt mir aber auch gegenüber. Es ist ja autobiografisch geprägt, also es ist auch ihre Geschichte.
Natürlich, es ist immer wie in all meinen Romanen geht es von meiner Geschichte aus und transformiert sich dann im Grunde zu einer auch mit fiktiven Elementen, ja, sich selbst belebenden Erzählung. Und ja, es ist ein Sohn mit, wie alt ich bin, ich 57, also ein eigentlich auch ein dreifacher Vater, der dort auf dem Land sich vor Berlin und auch seinem Leben und seiner eigenen Nervosität oder einer Lebenskrise zur Mutter rettet und dort wieder zum alten Kind wird.
Genau, also man erfährt auch gleich zu Beginn, dass es eben eine Schreib- bzw. Lebenskrise gibt, die nach einem Schlaganfall so richtig Fuß fasste in Berlin. Mit der Stadt hadern sie auch. Ja, was ich ganz interessant fand, diese Symptome, die sie beschreiben, dass sie sehr reizbar waren und sich eigentlich selber nicht mehr so wiedererkannt haben, da habe ich gedacht, das ist ja interessant, das geht vielen Frauen in den Wechseljahren auch so. Bei Ihnen steht das im Zusammenhang mit dem Schlaganfall, aber gibt es nicht bei Männern auch hormonelle Veränderungen?
Absolut doch, die Wissenschaft sagt es doch immer deutlicher, dass diese Wechseljahre eigentlich bei Männern Midlife-Crisis genau zu so einer Zeit auch einsetzen, ein bisschen später, also Mitte 50, das will ich gar nicht ausschließen. Es kommen da wahrscheinlich viele Sachen zusammen. Ja, der Wechsel, der Ortswechsel von Wien nach Berlin, Corona als Theaterschauspieler eine harte Zeit.
Genau, Sie waren ja am Wiener Burgtheater. Und dann
war an der Schaubühne erstmal nichts. Also man musste sich mit einer neuen Stadt auseinandersetzen und gleichzeitig auch mit dieser Pandemie und dem Älterwerden und verschiedenen Dingen. Und das führte zu so einer engen Situation. Und plötzlich war das als Gegenwelt, das ist natürlich im Roman auch gegeneinander gesetzt, war diese selbstbewusste, lebensbejahende Mitachtzigerin auf dem Land, auf einem Grundstück, das sie zu einer Art Park verwandelt und vor allen Dingen mit einer Agilität, ja, die für diesen etwas geräderten abgehalfterten Großstädter, die auch noch so ein bisschen mit diesem Künstler-Ego, ja, wie man so da irgendwie mitkämpft. Das war eine gute Gegenwelt. Das Pragmatische, das Handfeste, der muss ja Gartenarbeit dann da machen bei der Mutter, um wieder zu sich selbst zu kommen.
Genau, das ist so ein bisschen, andere Menschen würden dann vielleicht, wenn sie sowas nicht haben, Burnout oder würden in eine Klinik gehen.
Ja, ja.
Das ist für sie, das hört sich super an, dieses Paradies, was Sie da beschrieben haben, ja auch so eine Art Therapie, um wieder auf die Beine zu kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, war ich fast ein bisschen neidisch ob ihrer guten Beziehung zu ihrer Mutter. Das ist ja wirklich außergewöhnlich innig.
Ja, das finde ich auch wirklich besonders und ist auch wirklich über die Jahre gewachsen, diese Nähe. Und wenn man so rumgucken würde, ich glaube, es gibt eigentlich wenige, die 2 Monate in meinem Alter gerne und aus tiefster Überzeugung mit ihrer Mutter verbringen würden. Aber das hat ja immer auch mit sich, mit einem selbst zu tun und dem Gegenüber. Also es ist ja von beiden Seiten. Und das Buch ist schon auch der Versuch einer Geschichte, was es eigentlich heißt, diese festgefahrenen Rollen nochmal aufzubrechen, die man sich selber gegeben hat in Beziehung auch zu Eltern, auch als älterer Mensch, schon zu sehr alten Eltern, weil man denkt, die natürlich ganz klar für das, was sie stehen, und die denken vielleicht auch ihre Kinder ganz klar für das, was sie stehen, aber eigentlich ist es immer ein bisschen beengend, wenn man sich diese Rollen auch wirklich zu eigen macht. Ich glaube, dass immer viel mehr möglich ist und gerade wenn man miteinander Zeit verbringt, so über die Stippvisite mal rauskommt, wo alle die Zähne zusammenbeißen und alle wieder froh sind, wenn der andere wieder weg ist, kann sich schon immer was ereignen, gerade wenn man sich doch eigentlich so nah ist. Und es ist ein bisschen auch ein utopischer Roman von Nähe.
Ja. Und interessant ist ja auch, dass man oft seine Eltern, die sind einfach die Eltern, ne? Man lernt die als Person gar nicht wirklich kennen. Ich finde das manchmal interessant, wenn ich Fotos von meinen Eltern sehe und denke, Mensch, die waren jung, die sind weggegangen. Was wollten die eigentlich? Aber das sind ja oft Gespräche, die gar nicht stattfinden in Familien.
Genau, ich finde, man begreift es auch darüber, wenn man selber Kinder hat, denn dann weiß man ja, wofür man steht als Eltern und weiß, dass man noch einen ganzen riesigen anderen Teil in sich trägt, den die Kinder so gar nicht wahrnehmen können. Und so ist es natürlich auch mit der eigenen Elterngeneration, dass man irgendwie dieses Kind ist. Aber dem Mann, der da aufs Land kommt, dem tut das erstmal unglaublich gut, dass er aus diesen ganzen Selbstbildern mal ein bisschen von der Mutter herausgerissen wird. Und sei es auch nur, dass er auch von Quallen verbrannt wird und die Mutter sagt, mach dir keine Sorgen, ich habe schon Cortison für dich besorgt. Ja, es geht um Erlebnisse. Es geht erstmal um andere Erlebnisse, die er dort macht.
Sie schreiben ja immer wieder sehr über ihr eigenes Leben. Und beim Lesen hat man auch das Gefühl, als säßen wir zusammen und sie würden mir das alles sehr unterhaltsam auch erzählen. Mhm. Es liest sich richtig schön, man ist dabei, aber gleichzeitig weiß ich auch, es ist ja auch ihr Leben. Das heißt, wenn ich, das Publikum, was heute Abend in die Lesung kommt, die kennen sie sehr viel besser als sie, natürlich, weil die meisten ihre Bücher gelesen haben und wahrscheinlich auch alle. Also es ist so eine, für mich so ein bisschen wie so ein Knoten im Kopf. Einerseits ist es ein Roman, andererseits habe ich das Gefühl, ich lerne sie so gut kennen, dass wenn ich ihnen jetzt hier gegenüber sitze, weiß ich einfach, habe ich das Gefühl, aber wir kennen uns doch schon richtig gut. Ich weiß doch, wie sie mit ihrer Mutter umgehen.
Das heißt, begegnet mir natürlich öfter, dass die Leser so ein schöner Teil auch des eigenen Lebens werden. Und die Komik ist mir natürlich immer ganz wichtig. Also der Unterhaltungswert dieser Bücher ist mir sehr wichtig, weil überhaupt nur über die Komik komme ich dann, und die sind auch im neuen Roman wieder da, auch zu den schmerzlichen Punkten. Also ich muss immer unglaublich viel Groteske und auch erstmal Heiterkeit irgendwie suchen, dass ich dann an die schmerzlichen Punkte vordringe. Und trotz allem bleibt es natürlich ein Roman. Also es gibt natürlich hinter dem Schriftsteller nochmal auch ein ganz anderes Leben, was aber auch sogar durch das Schreiben wie entsteht. Aber das werden Sie selber auch kennen, oder ich glaube, das kennt auch jeder Leser. Man hat jede Geschichte kann sofort eigentlich wieder anders erzählt werden. Also ich könnte diese Muttergeschichte mit dem Abschluss des Romans, könnte ich eigentlich auch wieder einen anderen Roman schreiben, oder mein Bruder oder jemand anderer würde auch einen völlig anderen Roman schreiben. Also das ist ja nie objektiv, ja. Und die eigene Biografie hat, finde ich, eben auch gar nicht diesen unmittelbaren authentischen Kern. Auch da gibt es irgendwie viele verschiedene Möglichkeiten, das eigene biografische Erleben zu vermitteln. Insofern ist für mich eben auch das Fiktionalisieren immer eine große Freiheit, wodurch ich aber auch an den wahren Kern eher rankomme. Ich brauche die Fiktion, das hat mich durch alle Romane begleitet, ich brauche die Fiktion wie ein archäologisches Instrument, um mir die Wahrheit anzueignen.
Und wenn Sie die Wahrheit dann gefunden haben, hören Sie hoffentlich nicht auf zu schreiben. bleiben.
Nee, dann gucke ich mir die Wahrheit an und merke schon, dass sie wieder weg will von mir. Ja. Ja, die Wahrheit will immer weg von einem. Ja, die Wahrheit ist nie ein treuer Gefährte. Die Wahrheit ist flüchtig, die ist zerbrechlich und dann muss man sie immer wieder neu bearbeiten. Insofern kann man nie aufhören zu schreiben.
Eine stetige Entwicklung. Wie reagiert eigentlich Ihre Familie auf diese, auch wenn es fiktional ist, doch autobiografischen Erzählung aus dem sehr persönlichen Leben?
Naja, es ist natürlich noch mal persönlicher geworden, dadurch, dass es mehr und mehr in die Gegenwart gerutscht ist. Da wird es auch komplizierter. Aber ich bin ja überhaupt kein Autor, der, was es ja auch in der Literatur massenweise gibt und was auch seine gute Berechtigung hat, die mit der Familie abrechnet. Das sind ja keine Abrechnungsromane. Ja, es sind keine großen Aufarbeitungsabrechnungsromane, sondern ich suche eigentlich eher immer auch das Versöhnliche, ohne dabei kitschig zu werden und doch irgendwie dann auch an die schmerzlichen Punkte vorzudringen. Und meine Familie bekommt das auch zu lesen, ja, im Vorfeld und wird damit vertraut gemacht, wenn sie denn vorkommen, ja, also sind sie wichtig. Und diesmal war es der Fall, natürlich war das alles ausschlaggebend, ob meine Mutter mit dem Text zurechtkommt. Und meine Mutter hat es gelesen und hat dann gesagt, und dann war sie natürlich mein wichtigster Leser, hat danach gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich so eine wilde Hummel bin. Und damit war für mich alles gewonnen. Denn wenn sie sozusagen diesen Satz sagt, dann bin ich auf der sicheren und richtigen Seite.
Das ist absolut okay. Ja. Sie sind jetzt wieder in Berlin. Ja. Ich lese daraus, dass Sie nicht mehr an die Bühne zurück wollen.
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Ich spiele ja auch viel Theater. Ich spiele auch meine laufenden Vorstellungen. Mhm. Aber ich bin nicht mehr fest an der Schaubühne, sondern ich arbeite das erste Mal nach über 30, 35 Jahren frei und arbeite jetzt auch in Hamburg und dann mache ich auch wieder was in Wien. Und so ein bisschen Luft reinzukriegen in die Möglichkeiten, die man hat, sich auszusuchen, was man macht.
Ja, jetzt komme ich nochmal ganz kurz auf Berlin zum Schluss. Das ist ja hier so ein Satz, den man auch oft sagt, da kannst du echt nur mit dem Kopf schütteln. Und dieses Kopfschütteln, das machen Sie in Ihrem Buch auch zu etwas, was Sie in Berlin total nervt und stresst. Sie nennen das Empörungsparkinson, die sich reden davon, die sich ständig kopfschütteln in Berlinerinnen und Berlinern. Wackeldackel der Entrüstung. Das trifft es eigentlich ganz gut auf der, also man kann jetzt auch mal sagen, gut, man kann ja auch hier über alles Mögliche nur den Kopf schütteln, aber hat sich diese Sicht auf Berlin jetzt auch wieder ein bisschen geändert?
Ja, das hat sich dann sofort, das ist bei mir oft so, dass wenn ich einmal der Enttäuschung nachgebe, kann man sofort wieder Hoffnung schöpfen, ja. Und ich bin eigentlich wirklich jetzt, seitdem ich das Buch geschrieben habe, wirklich gerne hier. Berlin hat halt was wirklich Unberechenbares, ja. Man ist nie sicher, empfängt einen diese Stadt an diesem Tag jetzt voller Freude oder muss man sich wieder durchkämpfen. Aber das hat auch was Abenteuerliches. Wissen Sie, im Vergleich zu Wien, da ist es viel verlässlicher als Stadtstruktur. Und hier ist man immer so ein Geworfener. Und die kopfschüttelnden Menschen sind ja auch ein bisschen so, gehören so ein bisschen so als Atmosphäre dann dazu. Oder dass man so ein bisschen belehrt wird oder so. Man muss so ein bisschen so einen kämpferischen, freudvollen Weg durch die Stadt machen. Aber ich mag es eigentlich mittlerweile sehr gerne.
Das freut mich. Und heute Abend ist die Deutschlandpremiere Ihres Buches hier bei uns im großen Sendesaal bei der schönen Lesung von Radio 1 und Radio 3. Man kann auch in die Hölle fallen. Das habe ich schon wieder gesagt, in die Höhe fallen.
Ich finde das aber ganz gut. Ich finde das toll. Also ich finde gut, dass Sie, man kann auch in die Höhe fallen. Genau damit spielt ja Hölderlin, dass man in die Hölle fällt. Hölderlin. Aber das ist das Tolle an Hölderlin, dass er uns nicht abstürzen lässt ins Verderben, sondern uns ins Himmelreich fallen lässt.
Auf jeden Fall ein Buch, ja, auf jeden Fall ein Buch, bei dem man sehr viel auch schmunzeln kann.
Unbedingt, hoffentlich.
Und viel auch vielleicht von sich und seinen Eltern wieder entdeckt oder von seinen Großeltern, je nachdem, welcher Jahrgang man ist, heute Abend um 19 Uhr. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns.
Sehr, sehr gerne.
Joachim Meyerhoff. Und wenn Sie nicht schon ein Ticket haben für die Lesung bei uns, dann sind Sie trotzdem dabei. Wir senden um 19 Uhr live hier auf Radio 3.